Heute zu Gast der Erfinder von Siedler von Catan sowie einigen anderen Spielen, Klaus Teuber, und sein Sohn, der die Marke heute managt, Benjamin Teuber.
Ja, man kann sagen, dass also Catan wirklich so eine Zeitlosigkeit hat. Es ist vielleicht auch ein Stück weit ein Spiel unserer Zeit. Also es trifft den Zeitgeist eben auch insofern, dass es vielleicht nicht mehr ganz der Raubtierkapitalismus ist, wie bei anderen Spielen vorher, wo es dann nach 7 Stunden einen gibt, der alles hat und die anderen sind bankrott. Sondern bei Catan hast du eben so dieses doch auch gemeinschaftliche Bauen, und wovon wir überzeugt sind, dass halt Win-Win-Situationen geschaffen werden müssen. Let's go!
Go! Go! Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, warum unser Partner SalesViewer hier so oft im Podcast wirbt. Aber das ist relativ einfach zu erklären, denn wenn wir hier mittels Podcast Reichweite für SalesViewer erzeugen, dann besuchen natürlich auch hunderte von Menschen die Website von SalesViewer, und SalesViewer kann dann mit dem eigenen Tool die Website-Besucher oder deren Firmen vor allen Dingen mit Klarnamen entschlüsseln. Also, Podcast-Werbung führt zwangsläufig zu immer mehr Website-Besuchern, und Website-Besucher lassen sich in Firmen Klarnamen von SalesViewer entschlüsseln und zu neuen B2B-Kunden machen. Und natürlich, auch wir bei OMR sind sehr zufrieden mit SalesViewer, nicht nur als Kunde, sondern auch als Partner. Wir setzen deren Tool ebenfalls ein zur eigenen B2B-Lead-Generierung und entschlüsseln damit die Website-Besucher von OMR, OMR Reviews oder anderen Tochterfirmen. Man sieht einfach, wer eure Webseiten besucht hat und wofür sich potenzielle Kunden interessiert haben. Neben uns, also OMR, setzen aber auch noch deutlich größere Firmen wie StepStone, Avato Systems, Sport5, TalonOne oder die Vodafone-Tochter Grandcentrix bereits auf SalesViewer und generieren damit täglich neue B2B-Leads. SalesViewer ist bekanntlich auf unserem hauseigenen Software-Bewertungsportal OMR Reviews das bestbewertete Tool in gleich 3 Kategorien und kann jederzeit kostenlos getestet werden. Wer also sehen möchte, wer auf der eigenen Website drauf war und diese Person dann am besten zu Kunden verwandeln möchte, der kann das alles kostenlos ausprobieren. SalesViewer.com/OMR. Zurück zum Podcast. Passend zum Launch kurz vor Weihnachten, eine etwas ungewöhnliche Idee in einem ohnehin ja schon relativ breiten Themenportfolio hier bei uns, aber Siedler von Catan hat uns gereizt, einfach weil es natürlich eine wirtschaftlich auch sehr große Nummer geworden ist, eines der ganz wenigen Spielkonzepte, die global groß geworden sind in den letzten Jahrzehnten. Monopoly, alles andere gibt es ja schon viel, viel länger. Dazu aus Deutschland, dazu sehr beliebt, vor allen Dingen bei ganz vielen Silicon Valley-Größen. Mark Zuckerberg ist bekennender Siedler von Catan-Spieler. Der Reid Hoffman, Gründer von LinkedIn, ist auch ganz großer Catan-Fan, ist sogar in Kontakt mit unseren heutigen Gästen. Also das bietet relativ viel Story, plus natürlich die Frage, wie sind denn so die Economics hinter so einem Spielerfolg? Und das Ganze konnte ich passend zum Jahresende, also zu der Spielzeit, wo man vielleicht auch Brettspiele spielt, diskutieren mit eben dem Erfinder von Siedler von Catan, mit dem Klaus Teuber, und seinem Sohn, dem Benjamin Teuber. Ansonsten ebenfalls passend zur Jahreszeit noch ein Hinweis auf unseren Schwester-Podcast Ohne Aktien wird schwer, unser tägliches Format, das die besten Stories von der Börse erzählt, meinem Kollegen Noah Leidinger. Wer jetzt Bock hat, zum Jahresende mal die besten Geschichten aus der Börsenwelt zu hören, hört rein bei Ohne Aktien wird schwer, natürlich überall, wo es auch diesen Podcast gibt. Auf geht's! Moin!
Moin!
Hallo!
Also man muss ja vorab sagen, ihr seid jetzt irgendwie Vater und Sohn auch, ne? Kann man schon sagen.
Ja, also bisher so, ist ja nichts Gegenteiliges bewiesen.
Und die ganze Spielereise bei euch liegt in dem Blut offensichtlich, aber es ging bei dir los. Klaus, du hast zumindest mal mit Spielen angefangen, aber ursprünglich mal Zahntechnikermeister gelernt, korrekt?
Ja, das ist richtig. Und musste dann auch, als mein Vater krank wurde, noch in meiner Ausbildung den Betrieb führen sozusagen. Und das war auch mit dem Grund, warum ich überhaupt darauf kam, Spiele zu entwickeln.
Weil du dir irgendwie so einen Fluchtpunkt gesucht hast und was weg wolltest aus dem Alltag.
Genau, weil das so stressig war alles, dass ich mir so ein kleines Refugium gesucht habe und einfach so ein bisschen Zeit für mich alleine, wo mir keiner reinreden konnte.
Und da hast du dann Spiele erfunden am Ende, auch damals schon?
Ja, ich habe damit angefangen damals. Es war ein Buch, das ich las, Schule der Rätselmeister von Patricia McKillip. Und das war so atmosphärisch und dicht, und ich fand es so traurig, dass das Buch zu Ende war, habe ich mir überlegt, wie wäre es, wenn man sozusagen einem Spiegel diese Geschichte wiedererwecken könnte, ne? Und das hat mich dann gepackt, dieser Wunsch, und so kam es zu meinem ersten Spiel.
War das Barbarossa dann?
Das war Barbarossa, ja. Wurde also überraschenderweise auf Anhieb Spiel des Jahres, was mich selber sehr überrascht hat.
Aber du hattest von Spiele erfinden und Spiele Design und Vertrieb gar keine Ahnung. Du warst halt Zahntechniker.
Ja, genau. Also ich hatte Ahnung natürlich von Modellieren und so. Das war auch ganz hilfreich für die Figuren, die ich manchmal brauchte bei Spielen. Ne? Aber ansonsten ist es was Gegensätzliches, kann man sagen, ja.
Und wie hast du das dann an einen Verlag damals bekommen, sodass das irgendwer dann auch, ich meine, du hast das ja, eine Idee ist ja, und dann ein erstes Spiel zu bauen, ist ja nicht gleich damit einen Erfolg zu machen. Das ist ja schon was anderes.
Also erstmal gar nicht. Ich dachte immer, standen damals auch keine Namen auf den Spieleschachteln, also keine Autoren. Und da dachte ich, na, das machen die Verlage schon. Und das Spiel entwickeln, das habe ich aus reinem Hobby gemacht. Also für mich und für meine Familie, für meine Freunde, wenn die mal kamen, halt einfach aus Spaß an der Sache. Und erst 2-3 Jahre, nachdem ich damit begonnen hatte, kam ich in Darmstadt dann mit Leuten zusammen, die mir gesagt haben, schick's doch mal an einen Verlag. Und da wuchs ich so langsam in diese Spieleszene rein und habe dann ja viele Dinge erfahren, die wichtig waren, wenn man sowas vorhat.
Wie ist denn da so die Wirtschaftlichkeit bei so einem Spiel? Also Barbarossa ist öffentlich, wie oft das verkauft wurde?
Ja, also im ersten Jahr waren es 300.000. Das ist beim
300.000?
Das ist beim Spiel des Jahres durchaus normal. Und bei Barbarossa war es so, dass der Handel so voll war an Weihnachten, dass im zweiten Jahr null Lizenzen flossen. Und ich kann mich erinnern, dass der Geschäftsführer von Astermann sagte, jetzt sind Sie ein gemachter Mann. Und ich war aber sehr misstrauisch dieser Aussage gegenüber und habe mir gedacht, na, warten wir erstmal ab. Und das war gut so.
Dann heißt gemachter Mann, heißt dann, die Wertschöpfungskette oder die Berechnung läuft dann weiter so ab, dass man sagt, man bekommt als Autor von jedem Spiel, das hast du, glaube ich, mal in einem Interview gesagt, irgendwie so 2-6% des Verkaufspreises. Und zwar des Preises, den der Verlag bekommt von dem Spielwarenhändler. Also nicht von dem Endkunden, sondern von dem Spielwarenhändler. Und das ist dann meistens so 10 € bei einem Spiel pro Kiste quasi. Und dann, sagen wir mal, sind es jetzt irgendwie 5%, ist einfach zu rechnen.
Ja. Bei mir war es noch ein bisschen weniger, ein Prozent weniger, weil ich ein unbekannter Autor war und da fängt man bei 3-4% normalerweise an. Ne? Aber durch die Menge der verkauften Spiele war das für uns damals, der Betrieb lief sehr schlecht, war das sozusagen die Rettung. Also wir konnten dann, meine Frau und ich, kann man sagen, unser Reihenhaus behalten, das wir damals hatten. Ansonsten, da mein Vater mich als Gesellschafter mit in die Firma genommen hatte, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, hatte ich, obwohl ich nur einen ganz kleinen Anteil hatte, trug ich sozusagen das ganze Risiko mit. Und Barbarossa hat uns alle gerettet, kann man sagen.
Okay, Wahnsinn. Und dann ging es weiter, eure Spielereise, dann hast du offensichtlich aus dem Erfolg heraus dann weitere Spiele gebaut, aber die waren dann auch nicht alle unbedingt erfolgreich.
Ja, ich hatte 3-mal Spiel des Jahres vor Catan und die liefen dann auch im zweiten und dritten Jahr besser. Also das war also verpflichtet und drunter und drüber. Und aber erst Catan war eigentlich das Spiel, wo die Umsätze nicht sich halbierten dann im zweiten und dritten Jahr, sondern stiegen. Und das war eine ganz neue Erfahrung für mich. Was ist jetzt los, dachte ich. Plötzlich im zweiten Jahr, im dritten Jahr läuft das Spiel noch besser und das war der Punkt, wo ich mir sagte, jetzt kannst du davon leben. Ja, denn 5-6 Spiele im Jahr machen zu müssen, um davon zu leben, denn ein normales Spiel verkauft sich vielleicht 5.000 Mal. Das wollte ich damals nicht.
Aha. Aber ich meine jetzt bei Catan, das war ja nicht das unmittelbar nächste. Du hast zwischen Barbarossa und Catan war noch ein paar Jahre Zeit, oder?
Ja, klar. Da hatte ich auch einige Spiele entwickelt, aber erfolgreich waren nur die beiden genannten Spiele des Jahres, die noch folgten. Die anderen hatten normale Umsätze, vielleicht 10.000 oder so. Also man muss schon Glück haben, um Bestseller zu landen, auch im Spielebereich.
Und bei Catan ist dann so, oder Siedler von Catan hieß es ja eine Weile, warum wurde das eigentlich geändert?
Ja, wegen, aus verschiedenen Gründen eigentlich. Ein Grund war, dass es ein Computerspiel gab damals, das hieß Die Siedler von Blue Byte. Und das Spiel sollte ursprünglich Die Siedler heißen. Ich habe dann gesagt, nee, lass uns noch einen Zusatz finden, Siedler von Catan, um es zu unterscheiden eben. Ne? Und tatsächlich hatten wir später auch Rechtsprobleme mit Blue Byte. Und dann haben wir im ersten Zug haben wir Catan großgestellt und Siedler klein. Vorher war Siedler groß. Und im zweiten dann Siedler ganz abgeschafft.
Mhm. Und da gibt es jetzt sozusagen, sozusagen die Spekulation, 40 Millionen Verkäufe davon.
Ja, nee, das ist keine Spekulation. Das ist tatsächlich so, genau.
Und ich meine, habt ihr das besonders befördert oder ist das dann alles Viralität oder wie muss man sich das vorstellen?
Es ist tatsächlich beim Brettspielen so, dass sehr viel auf Empfehlung, glaube ich, gekauft wird. Also Leute lieben es dann zu spielen und dann empfehlen sie es weiter und begeistern andere Leute. Und der normale Zirkel ist so ein bisschen, dass Studenten es oft spielen und dann bringen die es später in ihre Familien, bringen es dann ihren Kindern bei, die Kinder werden wieder Studenten. Und diesen Kreislauf, den haben wir jetzt schon öfter so entdeckt. Und wenn man da einmal so ein bisschen drin ist, dann bleibt man in so einem Markt auf einer gewissen Zahl. Und wir haben jetzt halt eben auch das Glück, dass neue Märkte dazugekommen sind. Also beispielsweise USA ist so seit 2010 ziemlich stark am Wachsen und ist inzwischen so in die Popkultur eingedrungen, kann man sagen.
Ich meine, es ist ja auch, da schließt sich der Kreis jetzt im Podcast bekannt, dass einer der erfolgreichsten Digitalunternehmer der Welt, Mark Zuckerberg zum Beispiel, auch noch andere übrigens auch noch, große Catan-Fans sind.
Mhm. Ja, und Reid Hoffman,
genau,
mit dem haben wir mal ganz kurz dann einmal skypen können und dann hat er uns irgendwie, ja, wir haben ihm da so ein Holzbrett geschickt und das haben wir dann kurz mit ihm geredet, das war irgendwie ganz cool. Also es war wirklich so, damals ging dann dieses Catan ist das neue Golf von Silicon Valley und statt halt Golf zu spielen, haben sich die Leute dann getroffen, um Catan zu spielen, Pizza zu essen. Und da ihren Business halt irgendwie zu besprechen. Ne? Und daher kam so ein bisschen über die Tech-Szene Silicon Valley rübergeschwappt in den Rest der Popkultur, sodass es jetzt halt auch viele Sportler, Schauspieler, News-Leute irgendwie alle spielen und so halt ja tatsächlich in die Popkultur so ein bisschen eingewoben wurde.
Und wie hältst du es jetzt am Laufen? Also ich meine, du hast ja gerade beschrieben, dass man das jetzt jedes Jahr steigern kann. Am Ende, also man würde jetzt im Marketingdeutsch sagen, sozusagen Referral-Marketing, also Weiterempfehlungen. Aber was machst du noch so?
Gott sei Dank haben wir da einen guten Partner vor Ort, der das alles für uns übernimmt. Wir sind ja eine lizenzgebende Firma, die vor allem Inhalte schafft und die weitergibt. Und unsere Partner vor Ort, wir haben es ja insgesamt in mehr als 40 Sprachen, die betreuen dann die Märkte. Ne? Und in den USA haben wir eins der größeren Teams und die sorgen eben dafür, dass das dann Social-Media-Präsenz bekommt und auch ansonsten darüber gesprochen wird.
Und wenn ihr jetzt Spiele macht aufgrund des Erfolgs, seid ihr dann mittlerweile sozusagen, also habt ihr noch Probleme, welche unterzubringen oder ist das jetzt automatisch so, dass jedes Spiel wird euch aus den Händen gerissen?
Weder das eine noch das andere kann man eigentlich sagen. Also wir müssen, die Formulierung war, glaube ich, so ein bisschen in Richtung, wenn wir machen müssen. Also wir machen eigentlich immer nur Spiele, von denen wir auch restlos überzeugt sind. Wir haben ganz viele Leichen im Keller, traurigerweise, wo wir immer mal wieder rüber schauen und gucken, ob da doch was geht, aber wo wir einfach sagen, das hat uns nicht gereicht. Ne? Und erst wenn wir dann sagen, die finden wir richtig gut, dann würden wir sie im Verlag geben. Und wir hatten auch mal abseits von der Catan-Familie jetzt andere Spiele zusammen gemacht. Und die liefen jetzt nicht so gut. Also nicht so gut im Sinne von die Erstproduktion wurde verkauft, aber es wurde jetzt irgendwie nicht nachproduziert. Also nichts im Vergleich zu Catan. Ne? Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder Verlag kommt und sagt, oh, auf jeden Fall wollen wir haben, aber Interesse ist auf jeden Fall da.
Und wie erklärt ihr euch sozusagen inhaltlich den Erfolg von Catan? Also ist da irgendwas, was man replizieren kann? Also was hat das jetzt so ausgemacht oder ist das einfach am Ende Glück?
Glück ist immer dabei natürlich. Also ich musste die richtigen Leute natürlich treffen, die mein Spiel dann an den Markt gebracht haben. Und ich hatte da einen sehr guten Freund, der mir schon bei meinem ersten Spiel geholfen hat und auch dann bei Catan, weil erstmal wollte Catan ja keiner, beziehungsweise Siedler, wie es damals hieß. Ne? Und warum es dann so erfolgreich wurde, glaube ich, liegt daran, dass es variabel ist. Das Spiel ist immer wieder neu, die Felder werden immer wieder neu arrangiert. Und es gibt keinen Krieg, es gibt keine Ureinwohner, die man besiegen muss, bevor man siedeln kann, sondern es ist ein friedliches Spiel. Und das ist auch ein Spiel, wo man sich sozial einbringen muss, ja, also über den Handel beispielsweise. Und je stärker man sich sozial einbringt, das heißt, dass es seine Persönlichkeit ins Spiel einbringt, umso mehr und größer sind die Chancen, dass man gewinnt. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Katan oft bei irgendwelchen Castings oder irgendwelchen Bewerbungsgesprächen oder so eingesetzt wird, weil eben man die Menschen dabei sehr gut kennenlernt. Ne? Die müssen ja handeln, sie müssen aus sich herausgehen und dann lernt man sie viel besser kennen, als wenn man nur so ein einfaches Gespräch hätte.
Wollte ich gerade sagen, ich meine, das ist ja, du sagst es mal so eben, das ist ja auch noch ein besonderes Feature, dass man tatsächlich jetzt mittlerweile immer mehr hört von Firmen, die zum Bewerbungsgespräch oder zum Assessment Center auf einmal den Leuten sagen, Mensch, spielt mal bitte hier mit uns eine Runde Katan. Ja. Das ist ja also schon sehr ungewöhnlich.
Ja, also ein großer Teil des Erfolgs ist sicher, dass diese Komponenten, die ich aufgezählt habe, ne, besonders eben das Soziale und auch, dass man friedlich spielt, das, denke ich mal, mögen Frauen sehr. Und wenn Frauen mitspielen, wenn die ganze Familie spielt, denke ich mal, hat es ein Spiel viel leichter.
Sag doch mal ganz kurz in drei Sätzen für jemanden, der jetzt hier zuhört, das noch nie gespielt hat. Was ist eigentlich das Kernprinzip?
Also das Kernprinzip ist, dass man eine Landschaft vor sich hat mit Weiden, Holz, also Wald und so weiter und kriegt jetzt sozusagen über Würfelzahlen diese Ressourcen. Und aus diesen Ressourcen, aus diesen Rohstoffen baut man Siedlungen. Und angrenzende Landschaften liefern wiederum Rohstoffe. Und letztlich geht es halt darum, am besten diese Insel zu besiedeln.
Okay, und das hat dann Mark Zuckerberg und andere so stark getriggert, dass sie da Bock drauf haben, das zu machen. Offensichtlich, ja, so muss man es ja sagen. Ja. Es ist ja mittlerweile auch schon ein Begriff geworden in Deutschland, wo Leute sagen, heute Abend siedeln wir. Also das hat sich ja schon so eingedeutscht. Ich habe es ja so hinbekommen, dass es irgendwie so wie googeln fast schon ist, also das Spiel zu spielen. Aber auch das ist auch alles ohne euer Zutun passiert, sondern das habt ihr mehr oder weniger selbst staunend beobachtet.
Es ist wirklich ziemlich organisch alles gewachsen. Also gerade das mit dem Siedeln, inzwischen heißt es ja gar nicht mehr Siedler von Katan, sondern nur noch Katan. Da hatten wir auch nie irgendwie einen Einfluss oder irgendwas in die Richtung probiert. Es ist wirklich von alleine so zugetragen dann.
Wie ist denn deine persönliche sozusagen Reise in diese Spielewelt? Ich meine, du bist offensichtlich groß geworden mit einem Vater, der Spieleerfinder war. Und dann hast du irgendwann gedacht, das könnte ja was für mich sein. Hast du vorher noch irgendwie ein Studium gemacht oder eine Ausbildung oder wie ist es gelaufen?
Ja, ich dachte als Kind immer, das ist irgendwie ganz normal. Jeder Dritte hat irgendwie einen Spieleerfinder als Vater und ist ein normaler Beruf, ne? Und es war halt schön, er kam dann oft am Sonntag und hat gemeint, hey, spielen wir was? Und das ist ja auch ein Luxus für ein Kind, ne? Wenn der Vater dann kommt. Und dann haben wir Kinderspiele getestet und ein paar sind mir hängen geblieben, insbesondere aber auch tatsächlich Katan. Also ist mir von damals noch wirklich mit 8 im Kopf geblieben. Und so wurde ich da irgendwie an das Spielen ganz natürlich rangeführt. Also mein Vater hat das auch immer gut gemacht, dass er uns wirklich nur gefragt hat, wenn wir sehr viel Lust hatten zu spielen. Ansonsten bringt es ja nichts, sich da an den Tisch zu quälen. Dann kann man auch keinen Spaß haben. Und dann in der Pubertät mit einem Aussetzer, wo es andere Sachen gab, die interessanter waren, habe ich danach gerne gespielt. Aber es kam lange nicht als Berufswahl für mich jetzt in Frage, sondern hatte eigentlich großes Interesse an der Psychologie, habe das dann studiert. Und danach dann Wirtschaft, also Management. Und habe dann ein bisschen andere Berufserfahrungen noch gesammelt, Unternehmensberatung kurz und Marketing und so weiter. Und dann aber irgendwie doch gedacht, am schönsten ist es eigentlich, so eine Marke zu formen, die man von Haus aus kennt und schätzt und wo viele gute Werte drin sind. Und dann bin ich 2011 in die Firma eingetreten.
Und die Firma, wie groß ist die jetzt?
Ich glaube, 8 Leute haben wir.
Und der Umsatz kommt oder das Geld kommt dann über die Lizenzen, die ihr sozusagen rausgibt?
Genau, richtig, ja.
Und wir reden da jetzt über ein Unternehmen, von welcher Umsatzgröße ungefähr?
Ich dachte, du wolltest die finanziellen Fragen klären.
Sage ich immer, es ist ein mittelständisches Unternehmen mit der Umsatzgröße, die, sagen wir mal, genügt, eben 8 Mitarbeiter zu bezahlen und eben halt auch auch zu investieren. Ich meine, investieren beispielsweise bedeutet, dass ich jetzt seit 3 Jahren an der Trilogie von Katan schreibe. Das heißt, wir brauchen bald immer wieder Leute anfragen, die gerne einen Film drehen wollten. Bauen wir eine Geschichte, eine gute Geschichte und damit bin ich beschäftigt. Der erste Band ist jetzt rausgekommen, Katan, der Roman. Und das ist ein Beispiel dafür, wo wir halt auch wieder Geld investieren. Denn diese 3 Jahre, wo ich hier jetzt schon sitze und schreibe, bekomme ich ja weiterhin mein Gehalt. Ja. Mhm. Also von daher sind wir, würde ich mal sagen, ein solides, mittelständisches Unternehmen mit einer zufriedenstellenden Umsatzgröße.
Und einer Cash-Cow. Aber Catan ist nach wie vor die Cash-Cow des Unternehmens. Oder gibt es jetzt mittlerweile ein Portfolio an weiteren Spielen? Es gab ja zumindest danach nie wieder ein Spiel des Jahres bei euch, ne?
Ja, dass Catan nochmal Spiel des Jahres wird, also in einer als Erweiterung oder als Spin-off, ist nicht anzunehmen, weil Catan als Grundidee wurde ja schon ausgezeichnet. Und ja, also war schon auf der Auswahlliste war schon Catan-Spiel. Ein zweites, das ist das damals Kartenspiel für zwei gewesen, was heute Catan das Duell heißt. Also das war zumindest auf der Auswahlliste, also Auswahlliste zum Spiel des Jahres.
Aber das heißt, die Firma macht keine anderen Produkte mehr. Die Firma dreht sich nur um Catan. Oder gibt es noch andere Produkte, andere Ideen, andere Spiele, die da in der Firma eine Rolle spielen?
Ja, wir sagen so 80%, 90% Catan. Aber wenn Benny und ich eine andere gute Idee haben, dann setzen wir uns auch zusammen und machen außerhalb von Catan mal ein Spiel. Wie Benny erwähnte, drei haben wir gemacht. Die waren liefen Mittel. Und man kann ja nicht erwarten, dass jedes Spiel Spiel des Jahres wird. Es gibt ja inzwischen so viele Spiele am Markt. Wie viel waren es in Essen? Wie viel wurden vorgestellt? Über 100? Ja.
Ich glaube, also es wurden 1.800 Neuerscheinungen präsentiert. Das heißt, die Konkurrenz ist natürlich riesengroß und es gibt wirklich sehr viele richtig gute Spiele, von denen bei vielen mir leid tut, dass sie gar nicht so die Aufmerksamkeit bekommen im Jahr, die sie eigentlich verdienen. Insofern sowas wie Catan natürlich als Backbone irgendwie zu haben, ist natürlich toll für uns, weil es uns die Freiheit gibt, ganz frei in neue Sphären zu denken. Und wenn wir Lust haben, ein neues Spiel zu machen und dann den Luxus zu haben, die Zeit da reinstecken zu können, auch ohne den großen Erfolgsdruck, das ist, glaube ich, das Schöne an der Arbeit.
Neuer Partner bei uns. I22, eine Digitalagentur, die darauf spezialisiert ist, größere Firmen in ihrem Digitalgeschäft schneller zu machen. Vom Handling großer Websites bis hin zur Entwicklung ganz neuer Apps sorgen die Kolleginnen und Kollegen von I22 für Geschwindigkeit und Verbesserung über die gesamte Customer Journey hinweg. Um das nochmal greifbarer zu machen, die helfen seit Einführung des iPhones der Deutschen Telekom dabei, noch am selben Abend, wo die neuen iPhones jeweils eingeführt werden in Cupertino, am nächsten Morgen versandfertig zu sein. Also Produktkommunikation, Bestellstrecken, Infrastruktur, all das machen die für die Deutsche Telekom, damit dort die iPhones pünktlich am nächsten Morgen rausgehen können. Und I22 ist präsent beim OMR-Festival am 7. und 8. Mai mit Masterclass und eigenem Stand. Und es geht jeweils darum zu zeigen, wie KI Websites besser macht. Wer also mehr wissen möchte über I22 und vor allen Dingen auch, wer ein kostenloses OMR-Ticket benötigt, schaut nach unter i22.de/OMR. Dort verlosen sie nämlich kostenlose Tickets für unser Festival. Zurück zum Podcast. Beschreib mal so ein bisschen, wie du jetzt weiter mit der Marke arbeitest. Also du jedes Jahr neue Umsätze erzielst aus einer bestehenden Marke heraus. Da gibt es ja, glaube ich, von Kinorechten, dem Buch. Beschreib mal so ein bisschen, was da noch so an Lizenzen rund um die Marke herum passiert.
Es gibt viele Wachstumsmöglichkeiten, die wir aktuell auch noch anschauen. Also sowas wie Merchandise beispielsweise. Denke ich, da ist noch viel Potenzial drin, jetzt über das normale T-Shirt oder Tasse hinaus. Wie mein Vater schon gesagt hat, die Geschichte, die er momentan schreibt, die ist jetzt seit 2 Monaten auch der erste Band zu kaufen sozusagen. Und da gibt es dann noch 2 weitere Bände, wo der zweite schon fertig ist und sehr gut gelungen, wie ich finde. Wir haben andere Spieleideen, die jetzt nicht Catan sind, aber die sind eher, wie gesagt, ein kleinerer Anteil davon. Und ansonsten muss man sagen, die Pflege von so einer Marke, selbst wenn wir nur in Anführungszeichen jetzt die Entwicklungsseite betreuen, ist auch aufwendig natürlich. Ne? Also wir müssen immer Approvals geben. Wir haben 40 Sprachen, wir haben, ich glaube, 80 Märkte, in denen es verkauft wird. Und dann eben zu schauen, dass die Produkte auch überall dem Markenkern entsprechen, ist ein ganz großer Teil der Arbeit, den man so gar nicht aktiv sieht, aber dass man einfach schaut, dass auch wirklich das, was gerade läuft, gut läuft, ist ein sehr großer Anteil von dem, was wir eigentlich täglich machen.
Es gibt ja sogar, glaube ich, eine Catan-Weltmeisterschaft, also ein Turnier. Ja. Ist das dann auch von euch initiiert oder hat das dann irgendwer in die Welt gesetzt und ihr habt es einfach approved und laufen lassen?
Nee, das machen wir mit unseren 2 größten Partnern, Cosmos und Asmodee. Und wir kommen gerade aus Malta zurück von der Katan-WM. Da hatten wir 48 Nationen. Also das war schon für uns auch Wahnsinn zu sehen und auch schön zu sehen, dass Nationen, die sonst in der Politik vielleicht wirklich feindlich gesonnen sind, dort so friedlich miteinander spielen. So friedlich, wie man Katan eben spielen kann. Also wir merken es immer, wir spielen es ein bisschen freundlicher und friedlicher zu Hause als dann so im Wettkampfmodus. Aber das ist wahnsinnig schön zu sehen. Aber das ist alles von unseren Partnern organisiert. Wir schauen, dass dann die Grundstruktur läuft und approven sozusagen immer. Aber sind froh, so gute Partner an der Seite zu haben, die uns zu unterstützen.
Ja, man kann ja vielleicht sagen, dass wir die Fäden in der Hand halten, ne? Und immer schauen, dass eben bei den Partnern alles so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und natürlich müssen wir auch oft, das ist Aufgabe natürlich von Benny und Guido, meinem ältesten Sohn, der auch mit in der Firma ist, müssen wir natürlich oft auch mal die beiden Partner wieder mal zusammenbringen, ne? Das ist ja auch oft eine Aufgabe.
Was heißt, beschreib mal die Rolle der beiden Partner. Also einmal ist es der Publisher und einmal wer ist der andere Partner?
Nee, ist einfach unsere Rechtestruktur ist so aufgeteilt, dass wir einen deutschen Partner haben, wo die deutschen Brettspielrechte sind und der unterlizenziert an andere nicht englischsprachige Partner und dann haben wir den englischsprachigen Partner. Und deswegen kann man sagen, wenn wir was an den deutschen Partner geben, der gibt es dann weiter an die weiteren nicht englischsprachigen Partner und der englischsprachige Partner macht seine Märkte, wo es ja neben den USA auch noch UK, Australien, Neuseeland etc. gibt. Insofern, das sind so die zwei größten Brettspielpartner für uns und die betreuen wir dann hauptsächlich.
Ja, aber ich meine beispielsweise ein Spiel, ein neues kommt raus, gibt so unterschiedliche Vorstellungen vom Cover, von der Grafik, vom Material und so weiter und das so möglichst zusammenzubringen, so eine Einheit zu einem Spiel, das ist so mehr unsere Aufgabe dann halt auch. Also ich meine, das Balancing, ne, kann man sagen.
Ne? Ich meine, es gibt ja ein neues Spiel, heißt dann auch eine neue Edition. Es gibt ja, glaube ich, eine Star Wars Edition. Es gibt verschiedenste Varianten von Katan, so angepasst an verschiedenste Lebenswelten und so. Also da sind schon irgendwelche Menschen sehr kreativ.
Es gibt Star Trek, nicht Star Wars. Das ist ein wichtiger Unterschied, weil eben wir auch tatsächlich, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil Star Trek fanden wir eben überzeugend. Da hat man ja so ein bisschen den Planeten der Woche und es ist eigentlich eine friedliche Expedition zum neuen Planeten und man schaut und das passt besser von der Markenphilosophie als Star Wars, wo ja dann doch eigentlich der Kampf im Vordergrund steht. Und deswegen haben wir uns auch aktiv zum Beispiel dafür entschieden. Und da kann man sagen, das ist manchmal von uns ein Impuls und manchmal wird natürlich auch so ein Impuls von Partnern herangetragen, dass sie sagen, hey, wir haben die Möglichkeit hier Lizenzspiel Star Trek, was meint ihr, passt das zur Marke? Und eins der weiteren schönen Beispiele ist Game of Thrones. Ich liebe die Serie über alles, aber als wir gefragt wurden, ob wir dafür ein Spiel machen, habe ich gesagt, auf keinen Fall. Also dort rollt jede Episode 3 bis 5 Köpfe und bei uns ist friedliches Handeln. Wie soll das klappen? Und dann kam eben die Idee, dass man sagt, okay, wir bewegen uns dann in den Norden, in die Schenkung und dort konkurrieren wir um die meisten Siegpunkte, wie es bei Katan üblich ist, aber wir müssen auch noch die Gefahr aus dem Norden abhalten, gemeinsam, und müssen die Wall bemannen, sodass wir einen gemeinsamen Feind haben. Und auf einmal hat es gut gepasst und war eins der Spiele, wo ich im Nachhinein sagen muss, passt von der Markenphilosophie und vom Spielspaß und fühlt sich nicht irgendwie aufgesetzt an. Und so entwickelt sich manchmal was, aber es hat nie den gleichen Gang. Es ist immer ein bisschen anders.
Und die Rolle von diesen beiden Vertriebspartnern, die ihr da habt, national und international, das heißt, die sind auch lebenslang gesetzt? Also haben die sich die Rechte gekauft oder sind die dann irgendwie für eine Weile gesetzt? Also die Marke selber oder die Idee ist ja sozusagen bei euch nach wie vor offensichtlich.
Ja, man kann sagen, das ist alles so organisch gewachsen damals, dass man die Partner eben so gesucht hat. 1995 war eine ganz andere Zeit als jetzt, ne? Also damals waren Brettspiele kleiner, damals gab es eigentlich nur Deutschland und deswegen gab es eigentlich auch überhaupt diese Zweiteilung. Normalerweise würde man heutzutage auch an einen Partner gehen und dann dem die globalen Verwertungsrechte beispielsweise geben. Ne? Also es ist bei uns alles sehr organisch gewachsen.
Ja, wir hatten, musst du vielleicht sagen, Benni, dass Kosmos damals 95 ein kleiner Verlag war, der keine Auslandslizenzabteilung hatte. Das heißt, ich musste sozusagen selbst dann dafür sorgen, dass es in den USA, in Italien, in Frankreich eben auch auf den Markt kam. Und das war eine Arbeit, die ist mir irgendwann über den Kopf gewachsen. Und das war auch der Grund, warum dann Guido 2002 in die Firma eintrat. Ne? Also das waren diese kleinen Anfänge, diese, wie Benny sagt, dann organisch immer mehr gewachsen sind. Mhm.
Aber würdet ihr im Nachhinein, wenn ihr wüsstet, dass ihr so erfolgreich wird, nochmal so bauen, dann würdet ihr dann versuchen, sozusagen diesen Partner, diesen Wertschöpfungsschritt komplett zu überspringen, das selber zu machen?
Selber machen würde ich, glaube ich, immer abraten. Diese Power, dann irgendwie die Spiele selber zu produzieren, irgendwo zu vertreiben, das kriegst du eigentlich alleine nicht hin. Heutzutage gibt es vielleicht sowas wie Kickstarter und andere Crowdsourcing, Crowdfunding-Möglichkeiten, aber ich glaube, damals hat mein Vater die Idee gehabt, das muss er am besten selber mal erzählen, und dann hat auch jemand gesagt, mach's nicht, und ich glaube, das war eine gute Wahl, ne?
Ja. Ja, als Barbarossa, der Prototyp, abgelehnt wurde, hatte ich tatsächlich die Idee, okay, ich gehe zu Ravensburger, lasse 2000 Spiele produzieren, vertreibe dich selbst, in unserer Garage ist genügend Platz, Auto muss halt irgendwo draußen dann parken. Und dann hat mir jemand aus Darmstadt hat mir dann gesagt, geh doch mal zu dem Rainer Müller, das ist der Freund, von dem ich später sprach, und der hat die Hände über den Kopf geschlagen und hat gesagt, ich habe so viele Existenzen untergehen sehen, Familien zerbrechen, Ehen auseinandergehen, an eben diesem Wunsch, ein Spiel selbst zu vertreiben. Ne? Und da habe ich die Finger davon gelassen.
Es gibt jetzt, glaube ich, nur ein einziges Brettspiel, das noch erfolgreicher ist, also historisch gesehen, das ist Monopoly, oder?
Da liest man mal dies und da liest man mal das. Also ich denke mal, es gibt auch noch sowas wie Uno, Scrabble etc. Die sind auch alle riesengroß. Ne? Also es gibt ganz viele Marken, die sind groß. Deswegen kann man das jetzt so nicht sagen. Aber man kann sagen, dass Catan als einer der modernen Klassiker, wenn man so will, als einer der ersten Europe-Games oder German-Styled-Games, eins der ist, was nach fast 30 Jahren immer noch auf dem Markt ist. Das ist ein großer Erfolg. Und ich glaube, Monopoly ist jetzt 80. Jahr oder sowas.
Okay. Und bei euch ist es aber so, ihr habt jetzt den Plan, sozusagen eine Art mittelständisches Unternehmen über Generationen aufzubauen, das dann immer als Kernprodukt Catan immer weiterentwickelt, dafür sorgt, dass es relevant bleibt, Anpassungen macht, das modernisiert und sozusagen wie jetzt, weiß ich nicht, Playmobil oder andere deutsche mittelständische Firmen immer weiter internationalisiert die Firma ausbaut.
Ja. Ich glaube, wie ich das eingangs schon gesagt habe, ist bei uns das Spielen tatsächlich im Vordergrund. Wir sind jetzt gar nicht so eine klassische Unternehmerfamilie oder sowas, ne, wo man jetzt diese Langzeitpläne in die Richtung schon schmiedet. Uns macht es wirklich Spaß, wenn wir uns morgens anrufen und unterhalten uns über neue Ideen. Klar, Business-Sachen gibt es auch irgendwie zu besprechen, das ist klar. Aber wir reiten da so ein bisschen einfach gerne die kreative Welle und schauen immer in 5- und 10 Jahresplänen, und manchmal weiß man gar nicht, was danach kommt. Ne? Also dass wir vor 10 Jahren, hätten wir, glaube ich, nicht gedacht, dass es sich so gut entwickelt wie jetzt.
Ja, also man kann sagen, dass wir so eine Art Ideenschmiede sind eigentlich. Ne? Also unsere Hauptaufgabe ist, es Catan zu bereichern, ob das jetzt ein Film ist oder ein Buch ist oder ob es neue Spiele sind, neue Geschichten sind, ja, das denke ich mal ist erstmal nicht so entscheidend, aber halt eben neue Ideen zu generieren für unser Spiel, für die Marke oder für diese Markenwelt, wenn es nicht nur ein Spiel, sondern auch ein Buch oder eben auch elektronische, digitale Spiele sind, ja, die ja auch von uns lizenziert werden, ne?
Und was heißt das für die Online-Welt, also Online-Spiele-Welt, wie weit passt die da rein? Also was habt ihr da für Berührungspunkte?
Ja, also ich war da schon sehr früh damals, das war glaube ich 1999 oder 2000, da gab es zusammen mit Ravensburger schon das erste elektronische, digitale Catan-Spiel. Und dann haben wir eine Catan-Online-Welt, hieß die damals, gegründet, wo alle möglichen Spieler zusammenspielen konnten. Und die wurde dann abgelöst durch andere Plattformen. Ja. Also da haben wir schon sehr früh uns auf dem Markt, auf dem digitalen Markt bewegt. Und deswegen haben wir auch Mitarbeiter eingestellt, die eben sich da auch sehr gut auskennen, gerade im digitalen Bereich.
Also das heißt, aber heute, wenn ich jetzt online Catan spielen wollte, gibt es irgendwelche Foren, gibt es irgendwie, kann ich mich irgendwo, gibt's, wo kann ich mich da einloggen, was kann ich tun?
Ja,
wir haben Catan Universe, das gibt es als App und auf Steam, und das kannst du freispielen und kannst auch natürlich was dafür bezahlen. Und da spielen Hunderttausende. Also das ist eine große Plattform, die quasi alle Inhalte von Catan hat. Und darüber hinaus arbeiten wir auch, dass wir Catan auf andere Plattformen bringen. Switch und PS und so weiter. Also die ganzen, da haben wir einen Angestellten, der sich hauptsächlich um die digitale Verwertungsrechte kümmert.
Aber das heißt, da wäre es auch so, das heißt, die melden sich bei euch und sagen, hey, hier ist Nintendo oder hier ist, weiß ich nicht, Sony. Mhm. Wir wollen was mit euch, mit eurer Marke oder eurem Konzept machen. Und dann guckt euch das einfach an und gibt es entweder frei oder gibt es nicht frei, verhandelt irgendwie einen Tarif und dann dürfen wir es nutzen.
Ja, wir geben ihnen auch KI-Konzepte. Also einen habe ich früher mal eine Excel-Tabelle gemacht, wo man sehr schön die Analyse und so weiter des Spiels und dann die Entscheidungsebene sehen konnte und auch eine Beschreibung, und damit arbeiten dann die Firmen, ne? Dass nicht immer wieder, sagen wir mal, für die künstliche Intelligenz von vorne begonnen werden muss. Also sie bekommen von uns schon auch dann Support und natürlich auch Vorgaben. Ja, ich meine, es sollte nicht jetzt plötzlich so verändert werden, auch im Design, dass da plötzlich dann doch ein Kriegsspiel dabei rauskommt. Ne? Also es gibt ja Leute, die wünschen sich das, dass man auch auf Catan mit Panzern sich gegenseitig bekämpfen kann. Bekommen wir immer wieder irgendwelche E-Mails, und aber das wollen wir eben nicht. Also wir haben schon auch dann die, auf jeden Fall die Markenhoheit und können hier Einfluss nehmen.
Wenn man jetzt so die Zahlen recherchiert, und ich habe mich natürlich gründlich vorbereitet, dann sieht man, dass der Benny seinen Job scheinbar sehr gut macht, weil ungefähr seit 2015 hat sich das Ergebnis der Firma, zumindest das, was man so da öffentlich einsehen kann, Bundesanzeiger und so, nochmal deutlich gesteigert. Also es war, ne, vorher auch schon immer eine ganz gute sechsstellige Summe, aber dann wird es halt immer deutlich mehr. Was war da los? Was ist in den letzten Jahren passiert?
2015 hatten wir tatsächlich den Wechsel auf die erste global einheitliche Marke, muss man sagen. Vorher, wie ich schon erwähnt hat, sehr organisch gewachsen. Also musst dir vorstellen, wirklich, dann hatten wir einen japanischen Lizenznehmer und dann hat er gemeint, machen wir Mega Man drauf. Und dann haben wir gesagt, boah, wissen wir nicht. Dann hat er gemeint, ja, ich glaube, das klappt. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann mach das halt. Ne? Also das war ganz in den Anfängen. Und so ist das wirklich in allen Märkten irgendwie gewachsen. Und das haben wir 2015 geschafft mit einem sehr guten, auch befreundeten Künstler, der Michael Menzel, so umzusetzen, dass wir wirklich global das erste Mal ein Markenbild hatten. Und wir hatten dann auch einen Partnerwechsel, da ist eben die Marke gekauft worden von Asmodee für den englischsprachigen Bereich. Und die haben das dann auch nochmal auf ein anderes Level gebracht. Insofern war 2015 tatsächlich so ein Umbruchjahr, wo viel gewachsen war. Und das ist aber auch noch ein Stück weit vorher passiert. Also ja, schon gesagt, 2007, 8, 9, 10 in etwa, wo es in den USA angefangen hat zu wachsen, das ist da nochmal so richtig dann durchgekommen und auch nochmal ausgebrochen. Und da haben wir auch gemerkt, die USA haben auch wieder alte Märkte, also Deutschland, Niederlande zum Beispiel, Spanien beflügelt, die eigentlich schon so ganz gut saturiert waren, die haben auf einmal wieder einen neuen Aufwind bekommen, dadurch, dass eben so viele amerikanische Filmstars etc. das gespielt haben, es hier in den Medien kam. Ne? Dann haben die Leute gesagt, ach, dann packe ich es mal wieder aus. Ach, kaufe ich mir vielleicht die neue Edition. Und so hat sich das gegenseitig irgendwie befruchtet.
Wie ist denn normalerweise die Halbwertszeit von so einem Spiel? Also jetzt bei Catan offensichtlich schon 30 Jahre, aber du hast gerade gesagt, ihr macht so 10 Jahres oder 5 bis 10 Jahrespläne. Macht ihr dann doch schon? Das heißt, ihr erwartet schon klar, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren das weiter irgendwo in dem Maße gespielt wird wie bisher auch?
Klar, also unser Ziel ist natürlich, dass wir es auf mehr Märkte bringen, dass es in den Märkten gut läuft, und wir helfen unseren Partnern, wo wir können. Ne? Wir sind ein kleines Team, letztendlich verwalten wir aber sehr viele. Wir benutzen so ein Online-Tool, Basecamp, und da verwalten wir, glaube ich, insgesamt die Beziehung mit 300 Stakeholdern und ungefähr 15 Firmen. Und wir versuchen, jeder Einzelnen natürlich zu helfen, dann zu sagen, okay, hier, was braucht ihr digital? Da müssen wir nach den Charakteren schauen, da brauchen wir das, wie ist mit der Sprache? Also da arbeiten wir sehr aktiv dran, dass wir einfach jedem supporten. Und von diesen Plänen, was ich meinte, das ist vor allem auch produktentwicklungsmäßig bezogen. Also wir versuchen so alle 7 bis 10 Jahre auch ein neues Facelift zu geben, eben, dass die Grafiken neu werden, dass man es modernisiert. Und sowas gehört eben zum Beispiel auch zu unserer Aufgabe, dass wir dann mit den Partnern koordinieren, wie wir sowas machen. Also diese Projekte nehmen auch immer sehr viel Zeit in Anspruch und steht auch demnächst wieder an.
Aber die Grundmechanik, die Basis des Spiels, die wird auch in 5 bis 10 Jahren noch genauso funktionieren wie heute. Da seid ihr davon überzeugt. Die Sicherheit, ja, bei anderen Spielen ist ja nicht unbedingt so.
Ja,
Ja, man kann sagen, dass also Catan wirklich so eine Art Zeitlosigkeit hat. Es ist vielleicht auch ein Stück weit ein Spiel unserer Zeit. Also es trifft den Zeitgeist eben auch insofern, dass es vielleicht nicht mehr ganz der Raubtierkapitalismus ist, wie bei anderen Spielen vorher, wo es dann nach 7 Stunden einen gibt, der alles hat und die anderen sind bankrott. Sondern bei Catan hast du eben so dieses doch auch gemeinschaftliche Bauen und wovon wir überzeugt sind, dass halt Win-Win Situationen geschaffen werden müssen, die sich dann auch darin äußern, dass man eben miteinander handelt. Und wenn man sich zum Beispiel die Weltmeisterschaft anschaut, die Leute, die am erfolgreichsten dort abschneiden und die auch letztendlich Weltmeister werden, das sind die, die wirklich lange Zeit mit Verhandeln bringen und soziale Skills haben, die Leute zu überzeugen, dass die dann auf einmal machen, was sie wollen. Das war faszinierend zu sehen beim Finaltisch beispielsweise, ne? Und ich glaube, das ist etwas, das überdauert den Zeitgeist. Ich glaube ganz sicher, das wird auch in 10, 20 Jahren noch etwas sein, was spannend ist im Spiel, auch wenn in der, sag ich mal, Hardcore-Spielerszene natürlich Catan inzwischen ja ein älterer Hut ist, weil natürlich die ganze Szene sich weiterentwickelt, ne? Aber das heißt ja nicht, dass es nicht noch genug Leute gibt, die trotzdem auch jetzt nicht zu tief einsteigen wollen und für die Catan genau das richtige Spiel ist, um die Familie zusammenzubringen und nebenher noch ein bisschen miteinander zu reden und sich auszutauschen.
Beim OMR Festival am 7. und 8. Mai wird es erstmals an beiden Tagen ganztägig Masterclasses geben zu TikTok von TikTok. Also einen eigenen Masterclass-Track, den TikTok komplett durchkuratiert. Zum Beispiel Full-Funnel-Marketing-Strategien, dazu Best Practices. Zum Beispiel wird Zalando zeigen, wie sie mit TikTok arbeiten. All das kann man jetzt auch einsehen auf unserer omr.com-Event-Webseite. Dort einfach den Bereich Festival auswählen und dann gehen zu Event Selection Timetable. Da sind die ganzen Masterclasses verzeichnet. Kann man da Unternehmen filtern und auf TikTok gehen. Dann kommen da alle TikTok-Masterclasses. Wichtig ist nur zu wissen, man muss sich bis zum 24. April bei den Masterclasses anmelden. Man braucht dafür ein OMR-Ticket und kann man sich dort für die TikTok-Masterclass anmelden und dort lernen, was auf der Plattform gerade so Sinn macht. Vergesst nicht, über 20 Millionen Menschen in Deutschland sind jeden Monat bei TikTok irgendwie live und dabei. Wenn man da mitspielen möchte, vielleicht nicht schlecht, mal zu hören, was die Kollegen von TikTok zu sagen haben. Also, wer wissen will, was da passiert, wie man da mitspielen kann mit seiner Brand, mit seinen Aktivitäten, alle Infos in den Masterclasses bei uns und den Link dazu gibt es natürlich in den Shownotes. Zurück zum Podcast. Wäre es, glaubt ihr, noch auch heute möglich, ein Brettspiel zu erfinden, das dann so funktioniert wie Catan, also wo man dann über Jahrzehnte hinweg Millionen an Lizenzerlösen quasi bekommt? Ist sowas dann so ein Welterfolg? Ist der noch denkbar oder gab es danach nochmal irgendwas Vergleichbares? Oder ist es eigentlich so jetzt in der heutigen Zeit, wenn es nicht online ist, dann geht es gar nicht?
Ja, ich glaube, vom Blitz getroffen zu werden, ist wahrscheinlicher, oder? Weil da gehört natürlich wahnsinniges Glück dazu. Zum einen mal, dass man so ein Spiel hat, aber zum anderen halt auch, dass es so viele Leute anspricht. Und dann noch, dass es dauerhaft Leute anspricht. Also das ist, sagen wir mal, sehr schwer. Also ein zweites Mal konnten wir das nicht wiederholen, das ist ganz klar, ja.
Und es hat auch kein Beispiel mehr gegeben aus irgendwelchen anderen Quellen, anderen Spieleerfindern irgendwo auf der Welt, was nochmal ähnlich groß geworden wäre?
Es gibt andere Marken, andere Spiele, die auch wirklich jetzt schon über Jahre hinweg existieren, ne? Ich kann jetzt gar nicht so genau, also wir wissen jetzt ja auch nicht genau die Stückzahlen, die dann
verrückte
haben.
Labyrinth, sowas, aber ne? Verrückte Labyrinth kann man nennen. Das ist im Familienbereich auch schon viele Jahre erfolgreich. Vielleicht jetzt nicht so stark wie Catan. Aber es gibt schon auch modernere Spiele, die seit Jahren jetzt erfolgreich laufen.
Aber Spiele erfinden, ist das eigentlich so eine urdeutsche Sache? Also das klang gerade so ein bisschen durch, als wenn es da wirklich so eine deutsche Kultur sei, so Spiele zu erfinden, dass da sozusagen wir Deutschen damit die Welt beglücken. Ist das, kann man sich so vorstellen?
Ich würde sagen, es hat sich gewandelt. Also ich glaube, 95, als mein Vater angefangen hat, da war wirklich. Da kam ja dieser German Games und dann auch Europe-Styled Games kam auf dadurch. Inzwischen gibt es wirklich überall fantastische Brettspielszenen in den USA, in weitesten Teilen von Europa, Tschechien. Also es gibt ganz viele Märkte. Ich glaube, Deutschland ist immer noch so wirklich der Kernmarkt. Wir haben auch hier die Spiel in Essen, die jährlich stattfindet, wo 150.000 Leute kommen.
Größte Spielmesse der Welt, in Essen, meine Heimatstadt, muss man mal sagen. Das ist in der Grugehalle.
Ja, ja, genau, richtig.
Ja.
Und die ist da wirklich der Dreh- und Angelpunkt für die Szene.
Absolut. Also es gibt inzwischen auch noch zum Beispiel die GenCon in den USA. Die ist jetzt auch inzwischen sehr groß. Aber klar, in den USA ist immer alles groß. Aber man kann so sagen, in Europa ist Essen nach wie vor die Messe.
Und dieses Label Spiel des Jahres, ist das sozusagen auch das Label, das man zwingend braucht, um überhaupt eine Chance zu haben?
Also nicht unbedingt. Ich würde mal sagen, in den USA gab es das Label Spiel des Jahres nicht. Also Catan wurde da auf den Markt, also kam auf den Markt und die Umsatzzahlen, die verliefen also so. Also so ganz langsam ansteigend, ganz langsam und plötzlich gab es einen Peak. Plötzlich ging es nach oben. Das heißt, es waren genug Exemplare unterwegs, um eben so einen Peak zu erzeugen oder so einen großen Anstieg zu erzeugen. Woran natürlich auch diese Schauspieler oder Schauspielerinnen ihren Anteil hatten, die das dann eben sich geoutet haben, dass sie gerne Catan spielen. Ne? Aber wir hatten in den USA kein Spiel des Jahres und trotzdem war es erfolgreich. Also das würde sagen, ein gutes Spiel oder was alles dazu hat, ein Erfolg zu werden, schafft es auch ohne Spiel des Jahres, aber die meisten nur mit Spiel des Jahres.
Und sag mal, welche Schauspieler waren das denn? Also ich dachte, so Mark Zuckerberg ist schon der prominenteste Fan. Wer sind denn da so in Hollywood eure Edelfans?
Ich glaube, also Woody Harrelson und Elizabeth Banks und Mila Kunis, das waren jetzt so die letzten, die wirklich auch häufig und oft gesagt haben, dass sie es gerne spielen.
Okay, aber die habt ihr nicht bezahlt, das ist kein Influencer-Marketing.
Nein, das ist wirklich... da gab es dieses eine Pärchen, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, aber die haben das die Emmys gewonnen oder irgendwas und haben gesagt, ja, wir feiern jetzt zu Hause und spielen Catan irgendwie so und haben das dann noch gepostet auf Insta. Also, nee, damit haben wir wirklich nichts zu tun. Oder auch Big Bang Theory, als das da kam, da hat mich ein Freund angerufen, hat gemeint, sag mal, die spielen gerade Catan auf Big Bang Theory. Und habe ich gemeint, was? Wir wurden da nicht gefragt. Normalerweise müssten wir sowas auch freigeben. Ich
in dem Film, natürlich, in der Serie, ja.
In der Serie, ja, genau. Ich habe mich natürlich auch nicht beschwert, aber
kann mir vorstellen,
weil das einfach so, das war dann, ich kann mir vorstellen, wie das ist. Die haben gesagt, wir brauchen irgendein Spiel, das muss ein bisschen nerdig sein. Ich meine, Brettspiele haben ja immer noch so was leicht Nerdiges, ne? Gerade in den USA halt. So, und dann haben die gesagt, was ist jetzt gerade das Populärste? Und dann haben die gesagt, ja, Catan, und dann spielen wir das halt da. Das kennen jetzt gerade genug Leute, dass wir es hier zeigen können. Ne? Und wenn da dann so eine Präsenz da natürlich hast, ist das toll.
Hast du das gemerkt, dass das in dem Jahr auf einmal besonders viel verkauft wurde oder so?
Das war so in den ganzen letzten Jahren. Das ist ja dann überall aufgetaucht. Also wir bekommen immer noch so 4-5 Freigaben für irgendwelche Serien, die jetzt dann kleiner sind, so Chicago Fire oder irgend so und solche Sachen halt. Ne? Aber das war so diese Zeit, wo das Big Bang war. Bei South Park habe ich es auf einmal gesehen und das waren so ganz viele von diesen Nennungen. Also da haben wir auf jeden Fall gemerkt, dass es durch dieses Wachstum gerade in den USA eben stark katapultiert wurde.
Wenn man das so hört, dann könnte man sich ja schon fast vorstellen, dass man das auch doch irgendwie am Reißbrett planen kann. Man erfindet ein Spiel und lässt dann ganz viele Influencer sozusagen bezahlt das Spielen, so wie heute die Welt ja häufig funktioniert. Wird das nicht auch versucht, sowas zu machen? Also von anderen, die sozusagen versuchen, Spiele ja irgendwie zu popularisieren, in diesen neuen Wertschöpfungsstrukturen?
Ich kann mir gut vorstellen, dass es viele versuchen und ich glaube auch wirklich, dass es wichtig ist, da viele Leute dadurch zu überzeugen und wenn du dann natürlich eine gute Strategie hast, da zu influencen, dann ist das natürlich gut, aber letztendlich muss natürlich auch das Produkt irgendwie stimmen. Ne? Und gerade beim Brettspiel, also finde ich halt unverfälschbar, du sitzt am Tisch und entweder hast du Spaß oder nicht und wir merken es immer bei unseren Prototypentests, ein Indikator ist einfach, bleibt das Smartphone in der Tasche oder gucken die Leute doch irgendwann mal verstohlen drauf? Und wenn sie sich irgendwie ablenken lassen, dann merkst du, das Spiel ist einfach noch nicht gut. Und deswegen, du kannst natürlich tolles Marketing machen, aber ich glaube, gerade beim Brettspiel ist wirklich das Produkt, was im Kern steht.
Und meine Beobachtung ist, dass im Bereich Crowdsourcing auch sich relativ viel tut. Also viele Spieleerfinder, die gehen heute nicht mehr den Weg über einen Spieleverlag, so wie der Klaus, sondern gehen auf Crowdfunding-Plattformen und versuchen da sozusagen Geld einzusammeln für ihre Idee.
Ja, es ist ein neuer Weg, der wirklich jetzt viel genutzt wird. Für uns, wir sind halt immer beim Verlag, ne? Gerade mit Katan würden wir jetzt den Weg nicht gehen, aber kann das gut nachvollziehen. Es ist spannend. Ich glaube, und ich habe es gehört von Bekannten, dass es halt natürlich sehr viel Arbeit ist. Also du musst da echt eine Menge reinstecken. Aber das kann natürlich toll laufen und du hast natürlich gleich die ganzen Abnehmer und kriegst auch eine Stimmung fürs Spiel und wie es ankommen wird. Also das ist schon eine sehr spannende Geschichte.
Aber für euch, da spielt jetzt aktuell keine Rolle, da spielt ihr nicht mit, das guckst du dir nur so ein bisschen interessehalber an.
Genau, richtig, ja.
Das heißt, ihr setzt in den nächsten Jahrzehnten oder zumindest 10 Jahren voll auf Katan. Eure Unternehmen, eure mittelständische Firma, da habt ihr gerade gesagt, 8 bis 10 Leute, die werden da den Acker weiter pflügen und das Spiel weiter nutzen und so weltweit weiter popularisieren. Das ist der Plan. Da werden wir euch irgendwie, das heißt, wenn ich in 5 Jahren anrufe, dann sitzt ihr in der Nähe von Darmstadt oder in Frankfurt und macht weiter Katan.
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, ja. Vielleicht werden wir bis dahin eine gute Geschichte haben. Vielleicht gibt es dann auch jemanden, der das als Film umsetzen möchte oder als Serie, wer weiß.
Gibt es schon Gerüchte? Also ich habe jetzt irgendwie schon, da ist ja schon irgendwie die Rede von irgendwie Sony und so, dass da schon Rechte und so sogar gehandelt werden.
Ja, wir bekommen immer wieder Anfragen und mit Sony gab es mal diese Optionsrechte, was jetzt letztendlich zu dem Zeitpunkt noch nicht weitergeführt hatte, aber es gibt immer schon Interesse, die Geschichte umzusetzen. Es war uns nur wichtig, wie wird es umgesetzt? Und da haben wir halt sehr genaue Vorstellungen doch. Und dass man dann irgendwie 4 Teams mit 4 T-Shirt-Farben und die sich dann dort irgendwie bekriegen auf der Insel, wir haben alles schon irgendwie gepitcht bekommen und haben sehr viel ablehnen müssen, weil wir eben auch einfach sagen, es ist wichtig, dass die Marke richtig erzählt wird. Und da arbeitet mein Vater jetzt gerade dran.
Okay. Ja, ist Weihnachten für euch eine besondere Phase nochmal? Also weil da viel verkauft wird, ist es nach wie vor ein Geschenk oder ist irgendwie, wird das Weihnachten viel gespielt in Familien? Hat das eine gewisse Weihnachtlichkeit?
Ich glaube absolut. Also was mir meine Freunde erzählen, wenn sie spielen, dann zu Weihnachten und in der kalten Jahreszeit. Also ich glaube, das kommt auch so klassisch deutsch. Wenn dann der Herbst anbricht, dann werden die Brettspiele irgendwie am Wochenende rausgeholt. Das höre ich doch immer wieder und gerade zu Weihnachten. Also wir spielen jedes Jahr.
Ja. Auch Katan noch.
Nein, ich glaube, Katan-Basisspiel haben wir schon ganz lange nicht mehr gespielt. Wir haben immer so viele Prototypen, die wir testen müssen, dass wir nicht mehr zum Basisspiel kommen. Wir versuchen immer, wenn ein Spiel fertig entwickelt ist, produziert und dann im Laden und wir bekommen die ersten Exemplare, dass wir es noch einmal spielen mit dem finalen Material. Aber leider, muss man sagen, reicht bei uns die Zeit dann gar nicht, die Spiele so häufig zu spielen. Weil es gibt ja verdammt viele gute Spiele im Jahrgang, die wir auch noch anderweitig testen und spielen wollen. Und unsere Arbeit gebietet, dass wir neue Spiele machen. Und deswegen so ein Prototyp, den testet man 30, 40, 50 Mal. Und das braucht Zeit, ne? Deswegen, das ist eigentlich, wie wir spielen.
Das heißt,
und zu Weihnachten auch, da spielen wir was ganz anderes dann.
Was denn?
Meistens Bausack und der Reminiszenzwillen oft Barbarossa, was inzwischen Knäzel in der Neuauflage heißt. Das holen wir auch jedes Mal wieder gerne raus.
Okay. Nur für alle, die jetzt zuhören, das noch nie gespielt haben, wie lange braucht man, bis man Katan spielen kann? Also wie lange ist da sozusagen, bis man das gelernt hat, die Regeln und so?
Das ist eine gute Frage. Also Regeln sind letztendlich die Achillessehne der Brettspiele, muss man sagen, weil Regeln lesen hasst jeder, mir inklusive, ich kann es wirklich nicht leiden. Und dementsprechend haben wir uns irgendwann mal so eine Tutorial-App überlegt. Ja, dort braucht man die Regeln gar nicht lesen und wird mit einem Tutorial durchgeführt. Das heißt, dieser Sprecher sagt dann, baut jetzt so und so auf, tut so, als ob ihr eine 10 würfelt und nehmt euch die und die Ressourcen. Und nach 20, 25 Minuten entlässt er einen dann in das Spiel selbstständig und man hat die Regeln gelernt, ohne Regeln zu lesen. Also wenn man das nutzt, so 20, 30 Minuten kann man eigentlich beginnen. Und am angenehmsten ist natürlich immer, wenn man jemanden hat, der es einmal klären kann.
Ja.
Okay. Also, wir werden es natürlich beobachten, zwangsläufig. Ich bin jetzt, werde mich da an das Gespräch wahrscheinlich noch ein paar Jahre erinnern. Damals habe ich die beiden mal kennengelernt, wenn irgendwie mit Katan kommt. Gibt es noch eine letzte Grundregel, was ein gutes Spiel können muss? Also, wenn jetzt jemand sagt, okay, was die können, kann ich auch. Also, könnt ihr dem irgendwie einen Tipp geben für ein Spiel? Also, gibt es irgendwie auch so einen Marketinghebel, der in dem Spiel eingebaut sein muss oder irgendwas, was ein Spiel haben muss?
Ja, also ich bekomme oft oder habe viele Anfragen erhalten. Ich würde auch gerne mit den Spielen mein Geld verdienen. Und ich rate den Menschen halt immer, dass sie nicht wegen des Geldes spielen entwickeln sollen. Ja, auch, sondern halt erstmal ja, der Leidenschaft frönen. Ja, also wenn man so gepackt wird und möchte unbedingt ein Buch schreiben oder etwas bildhauern oder was weiß ich, da muss doch die Liebe und Leidenschaft da sein, das zu tun. Und ich denke, nur dann hat man eine Chance auf einen Erfolg. Ja, also wenn man so herzlos an eine Sache reingeht, nur um Geld zu verdienen, und da meine ich jetzt halt den künstlerischen, kreativen Bereich, ja, dann wird es wahrscheinlich keinen Erfolg haben.
Okay, das heißt, das ist die einzige Regel ist der richtige Spirit und weniger irgendwas, was man inhaltlich bedenken muss oder irgendeine eine Leitlinie, die dann ins Spiel eingebaut sein muss.
Ja, da gibt es natürlich viele Tipps. Also wir haben auf unserer Webseite auch Tipps für Spieleautoren. Also da kann man natürlich nachgucken. Also wie geht man an Verlage ran beispielsweise. Ne? Aber man kann den Menschen, die gerne ein Spiel machen wollen, nicht die Grundidee liefern. Und aus der Grundidee, die muss man schon selbst sich sozusagen ja, in den Hinterkopf stampfen. Aus dieser Grundidee kommen dann wiederum viele Entwicklungsprozesse. Das ist ja ein Entwicklungsprozess letztendlich. Und das müssen die Menschen schon selbst machen. Also. Und das merkt man dann auch schon beim Entwickeln, wie es wächst langsam. Ne? Wie man darauf ja, stolz sein kann, dass es gewachsen ist bis zu einem gewissen Grad.
Ich hab das schon mal wahrgenommen, dass es manchmal wie so eine Wahrnehmung gibt, als ob man da einen Toolkasten hat, wo man ein paar Sachen zusammenwürfelt und dann hat man ein Spiel. Ne? Also kann ich auch nachvollziehen. Letztens irgendwie ein Filmteam da, ich weiß gar nicht, vielleicht was der Kinderkanal, und dann haben wir versucht, wie macht man ein Spiel, hat die gemeint, ganz kurz, und dann haben wir 2 Minuten geredet und hat die gemeint, okay, könnt ihr das nochmal auf 10 Sekunden zusammenfassen? Und dann hat die gemeint, wie sollen wir das machen? Hat sie gemeint, naja, dann nehmt ihr das und das aus der Toolbox und werft das zusammen und so, und hier noch ein Würfel und da noch eine Karte. Aber so ist es eben nicht. Also es gibt tatsächlich ganz verschiedene Schulen, glaube ich, wie man Spiele angehen kann. Bei uns vielleicht so ein bisschen, also in der Familie laufen, dass es eher immer von der Geschichte herkommt und dass wir dann sagen, diese Geschichte irgendwie im Spiel umzusetzen ist, wäre schön. Und es gibt aber auch andere, die fangen beim Mechanismus an und dann wird eine Geschichte draufgesetzt. Da gibt es ganz verschiedene Wege, aber letztendlich muss man einfach tatsächlich immer schauen, fühlt sich's beim Spielen nach Spaß an? Bringt man die Leute zum Lachen? Sind die dabei? Wo gibt es Stolperfallen? Und wir merken immer, wenn wir selber spielen um des Spaßes willen, wenn wir es entwickeln, dann ist ein Spiel tatsächlich fertig erst, weil wir dann nicht mehr darauf achten, ob die anderen Leute stolpern oder ob es keinen Spaß macht oder ob es irgendwas nicht rund läuft.
Aber allem Erfolg, das kann man auch nachlesen, hat also den ihr jetzt hattet mit Catan, hat das euer Leben gar nicht so sehr verändert, habe ich das Gefühl. Klar, ihr seid, oder Klaus, du bist jetzt nicht mehr Zahntechnikermeister, aber ihr wohnt weiter im Reihenhaus, irgendwie im Odenwald, da in der Nähe von Darmstadt und wie eh und je.
Ja, wir wohnen jetzt in einem anderen Reihenhaus, 50 Meter entfernt vom Alten, weil es sich die Gelegenheit bot, dass ich ein benachbartes Reihenhaus als Büro sozusagen nutzen konnte. Ne? Und so haben wir sozusagen 2 Reihenhäuser, ein Büro, ein Privathaus. Aber hat sich grundlegend nichts geändert. Ne? Was ich noch kurz vorhin ergänzen wollte, ist, wenn heute ein Unternehmer ein Start-up gründet, wird er doch auch wahrscheinlich erst dann Erfolg haben, weil er mit Herz und Leidenschaft bei der Sache ist. Ne? Und das ist jetzt ja auch in gewisser Weise ein kreativer Prozess, wo man sich überlegen muss, was brauche ich alles, was mache ich alles und so weiter. Ne? Und das, denke ich mal, insofern ähneln sich diese beiden Vorgehensweisen. Ne? Man braucht halt einfach diese Kraft, diese Power, diese Leidenschaft.
Ich hoffe, ihr habt sie noch einige Jahre oder ich wünsche euch das. Hier sozusagen ein Weltmarktführer, ein Hidden Champion aus Deutschland, der die Welt beglückt mit Spielen. Ist ja gut für unsere Volkswirtschaft. Also vielen Dank für eure Zeit und in dem Sinne dann schon mal schöne Weihnachtstage oder Adventszeit zumindest.
Ja,
vielen Dank.
Schön.
Das wünschen wir dir auch.
Alles klar.
Wünsche ich auch. Ja, okay.
Ciao, ciao.
Ja, tschüss. Ciao.
Wer plant, im Mai am 7. und 8. zu unserem OMR-Festival zu kommen, aber noch keine Unterkunft hat, der sollte jetzt vielleicht etwas besser zuhören, denn wir bemühen uns stark, da zu helfen, und zwar mit unserem Partner HRS. Es gibt unter hrs.de/ OMR jetzt einen eigenen Bereich, wo ihr euch Hotels oder andere Übernachtungsmöglichkeiten suchen könnt. Das Ganze wie immer bei HRS mit Vorteilsraten für registrierte Mitglieder, mit Miles und More, mit Bahnbonuspunkten bei jeder Buchung und so weiter. Außerdem bietet HRS eine ganze Reihe an Green Stay Hotels. Das sind verschiedene zertifizierte Hotels, die Nachhaltigkeits- und Umweltfreundlichkeitsstandards erfüllen. Zusätzlich kompensiert HRS alle CO2-Emissionen, die rund ums OMR-Festival über die HRS-Plattform abgewickelt werden. HRS ist der digitale Experte für Geschäftsreisen, natürlich nicht nur zu uns, sondern generell überall hin, weit über das Festival hinaus. Wer Geschäftsreisen tätigt, sollte sich einfach genauer mit HRS auseinandersetzen. Wer HRS noch nicht kennt, für den könnte unser Festival ein guter erster Kontaktpunkt sein. Wie immer bei HRS, einfach, flexibel und digital unter hrs.de/OMR. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.